Die Botschaft Der Same der Zwietracht wurde am 18. Januar 1965 im Westward Ho Hotel Phoenix, Arizona gepredigt. Als kurze Schriftlesung habe ich für heute Abend den Text aus Matthäus 13, 24 bis 30 gewählt. Möge uns der Herr die Bedeutung dieses Textes zeigen. Etwas später möchte ich auch noch vom 36. bis zum 40. Vers lesen. Hört gut zu, während wir diese Worte lesen. Meine Worte können falsch sein, doch sein Wort wird nie fehlgehen. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit demselben den Weizen ausraufet. Lasst es beides zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Leset zuerst das Unkraut zusammen, bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen, dem Weizen aber sammelt in meine Scheune. Habt ihr beachtet, dass geschrieben steht: Leset zuerst das Unkraut zusammen? Als ich in den Catalina-Bergen eines Nachts im Gebet war und über diesen Text nachdachte, da kam etwas Eigenartiges zu mir, und dann dachte ich, wo ich wohl ein Wort für diesen Text finden könnte, ein Wort zu dem Text, über den ich heute Abend sprechen möchte. Und ich ging hinab und fand dann das Wort Diskrepanz. Und ich nahm das Lexikon und schaute, was das Wort Diskrepanz für eine Bedeutung hat. Im Wörterbuch von Webster steht darüber: Zwietracht säen, im Widerspruch stehen, säen einer Unstimmigkeit oder im Gegensatz zu einer Sache, welche schon gewesen ist. Und so beschloss ich, der heutigen Predigt den Titel Der Same der Diskrepanz zu geben. Und ich vertraue darauf, dass der Herr sein Wort segnen wird, während wir ins Wort hineingehen. Wir wissen auch, dass er vom 36. bis zum 43. Vers erklärt, wie dieser Same zur Reife kommt. So lasst uns gleich auch jene Verse lesen. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Samen aber, das sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber, das sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitter aber sind die Engel. Gleich wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Und da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer ein Ohr hat, der höre. Hier gibt Jesus persönlich die Auslegung dieses Gleichnisses. Darum wissen wir, wie die Auslegung lautet. Und während wir nun in diese Sache hineingehen, wie der Same gesät wurde und wie es reif wird, er zeigt die Auslegung. Ich glaube, als Jesus damals in seiner Zeit jenes Gleichnis erzählte, meinte er damit das Ende der Welt, welches sich auf diesen Text bezieht. Ich glaube, dass dieser kleine Text sehr passend ist für die Stunde, in der wir leben. Denn Jesus sagte hier ganz deutlich, dass das Einsammeln am Ende dieser Welt stattfinden werde. dann werde das Ende der Welt sein. Der Weizen wird eingesammelt und das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt. Der Weizen wird ins Königreich gebracht. Und ich glaube, dass es so ist. Es gibt noch eine andere Schriftstelle, welche mich veranlasst zu glauben, dass es so ist. Es ist Matthäus 24,24. Dort spricht er über den Samen der Diskrepanz. Jesus sagte, die beiden Samen würden so nahe beieinander sein, dass sogar die Auserwählten verführt würden, wenn das möglich wäre. Es muss also fast dieselbe Sache sein. An einer anderen Stelle in der Schrift steht geschrieben, dass der Regen auf die Gerechten und auf die Ungerechten fällt. Ich kann mich noch an mein erstes Erlebnis bei den Pfingstleuten erinnern. Es geschah in Mishawaka, Indiana. Es geschah anlässlich einer großen Zusammenkunft, als Menschen aus dem Norden und dem Süden zusammenkamen. Wegen der Rassentrennung in jenen Tagen mussten sie sich dort oben treffen. Zwei große Pfingstgruppen waren dort versammelt. Ich hatte vorher noch nie etwas von ihnen gehört und hatte sie vorher auch noch nie getroffen. Damals hörte ich sie zum ersten Mal, wie in Zungen gesprochen wurde. Ich war damals ein junger Baptistenprediger und saß weit hinten. Zum ersten Mal hörte ich jemanden in Zungen sprechen. Ich wusste eigentlich nicht einmal, was da vor sich ging. Vorn waren zwei Männer. Der eine sprach in Zungen und der andere gab die Auslegung von dem, was der Mann gesprochen hatte. Damals begann ich sofort, die Bibel gründlich zu durchforschen und ich fand heraus, dass die Sache schriftgemäß war. Die Schrift sagt genau, dass der Heilige Geist dieses tut. In der nächsten Nacht war mein Herz aufgewühlt. Ich schlief in einem Kornfeld, denn für ein Bett hatte ich nicht genügend Geld. Von zu Hause hatte ich für mein Frühstück etwas zum Essen mitgenommen. Sie luden mich zum Morgenessen ein, doch ich hatte nicht genügend Geld, um die Einladung anzunehmen. In jenen Jahren um 1933 war das Land in einer Krise. Man hatte es wirklich schwer. Und so dachte ich, ich will nicht mit ihnen essen, doch ich möchte herausfinden, was sie bekommen haben. Sie haben etwas, das ich nicht habe. Am nächsten Morgen sagten sie, alle Prediger sollen auf die Bühne kommen. Sagt kurz, wer ihr seid und woher ihr kommt. Nun, ich sagte einfach William Branham, Evangelist, Jeffersonville und setzte mich wieder. Damals war ich der jüngste Prediger auf dem Podium. Am nächsten Tag wurde ich aufs Podium gerufen, um zu sprechen. Und nachdem ich gesprochen hatte, traf ich viele Menschen, welche mich einluden, in ihre Gemeinde zu kommen, denn wir hatten herrliche Stunden gehabt. Und dann dachte ich, wenn ich nur jene beiden Männer treffen könnte, welche in Zungen gesprochen und ausgelegt haben. Jene Sache brannte in meinem Herzen und ich wollte es unbedingt haben. Wie ich euch schon früher sagte, hatte ich damals schon eine kleine Gabe von Gott. Ihr wisst ja, dass Gaben und Berufungen von Gott ohne Reue gegeben werden. Und wenn es Gaben Gottes sind, dann habt ihr sie während eures ganzen Lebens. Und die Menschen, die mich schon immer kannten, wissen, dass ich seit meiner Kindheit eine Gabe hatte. Damals wusste ich noch nicht, was es war. Man kann dem Gesichte, Visionen sagen. Ich wusste damals einfach noch nicht, was es war. Und ich dachte, wenn ich nur mit jenen Männern sprechen könnte und der Geist, der im Gebäude war, schien wirklich der Geist Gottes zu sein. Und ich sprach dann mit einem der beiden und ich stellte ihm einige Fragen. Er war wirklich ein echter Christ. Darüber gab es keinen Zweifel. Der Mann war wirklich ein Gläubiger. Doch der andere Mann, als ich mit ihm sprach, da sah ich, dass er nun tatsächlich ein Heuchler war. Wenn ich je einen Heuchler begegnete, dann war er einer. Seine Frau war blond, doch er hatte von einer schwarzhaarigen Frau zwei Kinder. Und ich dachte, nun, was ist jetzt hier los? Ich bin ganz durcheinander. Ich bin doch im Wort gegründet. Es muss das Wort sein oder es ist verkehrt. Und nun ist jener Mann, der die Botschaft brachte, wirklich aufrichtig, doch am anderen Mann kann ich nichts Gutes finden und doch ist der Geist auf beide gefallen. Wie ist das nur möglich? Es hatte mich wirklich durcheinander gebracht. Zwei Jahre später betete ich in einer Höhle, in der ich zu beten pflegte. Es war staubig in jener Höhle. Eines Abends legte ich die Bibel auf einen Baumstrunk und der Wind blies hinein und öffnete die Bibel im 6. Kapitel des Hebräerbriefes. Dort, wo geschrieben steht, wie in den letzten Tagen kein weiteres Opfer für die Sünde übrig bleibt, wenn sie einmal Buße getan haben und sich dann wieder von der Wahrheit abwenden. Und wie die Dornen und Disteln am Ende verbrannt würden, wie der Regen immer wieder über das Erdreich falle und es bewässere, doch die Dornen und Disteln würden zurückgewiesen und der Weizen werde gesammelt. Und ich dachte, nun der Wind hat diese Stelle einfach zufällig aufgeschlagen. Und ich legte meine Bibel wieder nieder. Und wieder kam der Wind und öffnete die Bibel genau an derselben Stelle. Dies geschah dreimal. Ich dachte, nun, das ist aber eigenartig. Und ich stand auf und dachte, Herr, weshalb hast du für mich die Bibel dort geöffnet, wo von den Dornen und Disteln geschrieben ist, von jenen, welche es ablehnen und deren Ende das Feuer ist? Ich dachte, warum hast du mir jene Stelle geöffnet? Und während ich hinausschaute, nun, die wirklichen Gesichter kommen ganz ohne Anstrengung hervor. Es ist einfach Gott, seht. Und ich schaute und sah die Erde, wie sie sich vor mir ausbreitete. Ich sah, dass alles gepflügt war. Ein weiß gekleideter Mann ging umher und säte Weizen. Und als er hinter der Erdkrümmung verstunden war, kam ein in schwarz gekleideter Mann herauf. Er sah schrecklich aus und er säte über alles Unkrautsamen. Das Unkraut und der Weizen kamen miteinander aus der Erde und als sie hervorgekommen waren, da waren beide durstig, denn es war trocken. Und beide sahen aus, wie wenn sie beten würden. Sie hatten das Haupt vornüber gebeugt. Herr, sende den Regen, sende den Regen. Und dann kamen große Wolken herauf und der Regen fiel auf beide. Als es zu regnen begann, da sprang der kleine Weizen auf und rief, preis dem Herrn, preis dem Herrn. Und auch das kleine Unkraut sprang auf und rief, preis dem Herrn, preis dem Herrn. Dann brach die Vision ab. Der Regen fällt auf die Gerechten und auf die Ungerechten. Der Geist kann in einer Versammlung fallen und alle erfreuen sich an demselben Geist. Die Heuchler, die Christen, alle zusammen. Das stimmt absolut. Doch worauf kommt es an? An ihren Früchten kann man sie erkennen. Seht, nur so wird es erkannt. Und ihr wisst auch, dass es wildes Korn gibt, welches dem Echten so gleicht, dass es sogar die Auserwählten verführen könnte. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in welcher diese Dinge gepredigt werden müssen und es muss darüber gesprochen werden. Und im 41. Vers könnt ihr sehen, dass die beiden in den letzten Tagen so nah beieinander sind, dass er die Trennung der beiden nicht einer bestimmten Gemeinde überlässt, weder den Methodisten noch den Baptisten noch den Pfingstern. Er sagt, dass er Engel senden würde, um das Echte und das Unechte zu trennen. Ein Engel muss kommen, um die Trennung zu bringen, die Absonderung des Echten vom Falschen. Und niemand außer dem Engel des Herrn kann das tun. Er ist jener, der sagen wird, was richtig und was verkehrt ist. Gott sagt, dass er in den letzten Zeiten seine Engel senden werde. Nicht die Engel, die zu allen Zeiten kamen, sondern die Engel in der letzten Zeit würden es einsammeln. Wir wissen, dass damit die kommende Erntezeit gemeint ist. Das Wort Engel bedeutet eigentlich Botschafter. Und wir sehen, dass es sieben Engel der sieben Gemeindezeitalter gibt. Sie kamen während den Gemeindezeitaltern. Beachtet, was er darüber sagt, wer die beiden Säher sind und wer der Same ist. Einer der beiden Säher war der Sohn Gottes. Er kam hervor und säte Samen. Hinter ihm her kam der Feind, welcher der Teufel ist. Und jener säte den Samen der Zwietracht hinter dem echten Samen. Nun, Freunde, dies ist in allen Zeitaltern geschehen, seit die Welt besteht. Immer begann es in der gleichen Weise seit dem Anfang. Nun, er sagte, der Same Gottes ist das Wort Gottes. An einer bestimmten Stelle sagt Jesus, das Wort ist ein Same. Und jeder Same bringt seine eigene Art hervor. Und wenn die Christen, die Kinder Gottes, Same geworden sind, die Kinder des Königreiches, dann müssen sie das Wort Gottes sein. Das Wort Gottes in der Zeit manifestiert, hervorgebracht, in der sie leben. Denn sie sind der verheißene Same jenes Zeitalters. Am Anfang gab Gott sein Wort und jedes Zeitalter hat seinen Samen, seine Zeit und seine Verheißung. Damals, als Noah hervorkam, da war er der Same Gottes. Er war das Wort Gottes für jene Zeit. Als Moses kam, da konnte er nicht mit der Botschaft Noahs kommen. Das hätte nicht funktioniert, denn er war in jener Zeit der Same Gottes. Und Christus konnte nicht in der Zeit des Noah oder während dem Zeitalter des Moses kommen. Er musste in seiner Zeit kommen, denn eine Jungfrau musste empfangen und einen Sohn hervorbringen und er würde der Messias sein. Und man lebte im Zeitalter Luthers, dem Zeitalter Wesleys, all die Zeitalter bis zum pfingstlichen Zeitalter. Und jedem Zeitalter wurde eine Verheißung des Wortes gegeben und die Menschen, welche in ihrem Zeitalter das verheißene Wort manifestieren, sind der Same jenes Zeitalters. Sie sind die Kinder des Königreiches. So wie es Jesus hier sagt, das stimmt. Die Manifestation des Heiligen Geistes wirken durch seine Kinder ist dieser Same des Königreiches für das entsprechende Zeitalter. Seht, es ist der Feind, Satan. Er hat den Samen des Widerspruchs gesät. Er ist der Schuldige für diese schreckliche Sache. Satan hat seinen Samen schon von Anfang an gesät. Schon damals, als Gott seine erste Ernte von menschlichen Wesen auf die Erde setzte. Auch wenn Adam die Kenntnis der Wahrheit hatte, er wusste, was richtig und was verkehrt war, er war dennoch nicht. Doch wir haben gesehen, dass Gott seinen Kindern sein Wort zu ihrem Schutz gab. Wir haben keinen anderen Schutz als das Wort Gottes. Das ist unsere Sicherheit. Es sind weder die Bomben noch die Schutzräume. Es sind nicht Schlupfwinkel. Es ist nicht in Arizona oder in Kalifornien. Es gibt nur einen sicheren Ort für uns. Es ist das Wort. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Es ist Jesus Christus. Er ist unser einziger Schutz. Wenn wir in ihm sind, dann sind wir in Sicherheit. Nicht einmal die Sünde wird einem aufrichtigen Gläubigen angerechnet. Habt ihr das gewusst? Wer aus Gott geboren ist, begeht keine Sünde. Er kann nicht sündigen. Seht, es wird ihm nicht einmal zugerechnet. Sagte nicht David, gesegnet ist der Mann, dem Gott die Sünde nicht zurechnet. Wenn ihr in Christus seid, dann habt ihr kein Verlangen zu sündigen. Der Anbeter, wenn er einmal gereinigt ist, hat kein Bewusstsein mehr von Sünde. Ihr wünscht es nicht. Für die Welt magst du ein Sünder sein, doch für Gott bist du es nicht, denn du bist in Christus. Wie kannst du in einem Sünder sein, wenn du in einem sündlosen Einen bist? Und wenn Gott nur ihn sieht, in dem du bist? Nun, zu dieser Erntezeit, als Gott am Anfang seinen Samen auf die Erde säte und ihn in die Herzen seiner Kinder legte, in seine Familie, war das ihre einzige Sicherheit, jenes Wort zu halten. Und dort kam der Feind daher, öffnete jene Barrikade, indem er seinen Samen des Widerspruchs hineinsäte. Im Gegensatz zum Worte Gottes. Wenn das am Anfang Widerspruch war, dann ist es das auch heute noch. Alles, welches irgendetwas zum Wort Gottes hinzufügt, ist noch immer ein Same der Zwietracht. Woher es auch kommen mag, ob es nun von einer Organisation aus militärischen oder aus politischen Quellen kommen mag, alles, was im Gegensatz zum Worte Gottes ist, ist der Same des Widerspruchs. Wenn ein Mann auftritt und er sagt, er sei ein Prediger des Evangeliums und dann sagt, dass die Tage der Wunder vorüber seien, dann ist das ein Same des Widerspruchs. Wenn ein Mann sagt, er sei ein Prediger irgendeiner Gemeinde und nicht glaubt, dass Jesus Christus mit allen Einzelheiten, mit der Ausnahme des physischen Leibes, noch derselbe ist, gestern, heute und für immer, dann ist es ein Same der Zwietracht. Wenn er sagt, dass die Wunder vorüber seien und dass das apostolische Zeitalter aufgehört habe, dann ist das ein Same der Zwietracht. Wenn er sagt, es gibt keine göttliche Heilung, dann ist das ein Same des Widerspruchs. Und die Welt ist voll von diesen Dingern. Es überwuchert alles und bedrängt den Weizen. Wir wissen, dass der erste Sämann des Samens der Zwietracht mit dem Namen Teufel gebrandmarkt wurde. Und wir wissen, dass es im 1. Mose in der Genesis geschah. Und im 13. Kapitel des Matthäus-Evangeliums sehen wir, dass Jesus immer noch jeden Widerspruch seines Wortes dem Teufel zuschreibt. Und auch in diesem Jahr 1965 ist alles, was im Gegensatz zum geschriebenen Worte Gottes gesät wird, Same der Zwietracht. Jede private Auslegung des geschriebenen Wortes ist der Same des Widerspruchs. Gott wird es nicht belohnen. Er kann es nicht tun. Es lässt sich nicht vermischen. Ganz gewiss ist das nicht möglich. Es ist wie mit dem Senfkorn. Jener Same lässt sich nicht vermischen. Ihr könnt jenen Samen nicht kreuzen. Es muss das Wahre sein. Beachtet den Samen der Diskrepanz. Wir sehen im Garten Eden, dass ein Abel hervorkam, als Gott seinen Samen säte. Doch als Satan seinen Samen der Zwietracht säte, kam ein Kain hervor. Der eine Same brachte den Gerechten hervor, der andere den Ungerechten. Da Eva dem Wort des Widerspruchs zuhörte, es war im Gegensatz zum Worte Gottes. Darum kam der Ball der Sünde ins Rollen und er rollt seit jener Zeit und wir werden der Sache nie Herr werden, bis die Engel kommen und die Sache trennen. Und Gott wird seine Kinder ins Königreich nehmen und das Unkraut wird verbrannt werden. Beachtet jene beiden Weinstöcke. Wenn wir für dieses Thema nur etwas mehr Zeit hätten, ich kann nur die wichtigsten Punkte berühren, damit wir bald mit dem Gebet für die Kranken beginnen können. Beachtet, dass jene beiden Samen zusammen heranwuchsen, genau wie es Gott im 13. Kapitel von Matthäus, unserem heutigen Text, sagt. Lasst es beides zusammenwachsen. Nun Kain ging ins Land Nod, fand eine Frau für sich und heiratete. Abel wurde erschlagen und an seiner Stelle brachte Gott den Seth hervor. Und die Generationen begannen hervorzukommen zwischen der Wahrheit und der Falschheit. Und nach einer gewissen Zeit, wir sehen, dass sie sich versammelten, sie wurden so übel, bis Gott sie vernichten musste. Doch schlussendlich brachten beide dieser Samen, der Same des Widerspruchs und der Same Gottes, ihre wahren Häupter hervor. Es kam hervor in Judas Iskariot und in Jesus Christus. Er war der Same Gottes. Er war der Anfang der Schöpfung Gottes. Und er war nichts anderes als Gott. Und Judas wurde als Sohn des Verderbens geboren. Er kam von der Hölle und kehrte zur Hölle zurück. Jesus Christus war der Sohn Gottes. Er war das manifestierte, hervorgebrachte Wort Gottes. In seinem Widerspruch war Judas Iskariot der Same des Teufels. In Falschheit kam er zur Welt. Er war wieder so wie Kain, sein früherer Vater, am Anfang gewesen war. Judas spielte nur Gemeinde. Er war nicht richtig aufrichtig und er besaß eigentlich auch keinen Glauben, denn sonst hätte er Jesus nie verraten. Doch ihr könnt sehen, dass er jenen Samen des Widerspruchs säte. Er dachte, er könnte sich mit der Welt, mit dem Mammon befreunden und dabei trotzdem die Freundschaft mit Jesus behalten. Doch plötzlich war es zu spät. Er konnte nichts mehr dagegen unternehmen. Als die Todesstunde kam, als er jene üble Sache tat, da überschritt er die Grenzlinie des Vor- und Rückwärtsgehens. Er musste den Weg weitergehen, welchen er eingeschlagen hatte, den Weg als Betrüger. Er säte den Samen der Unstimmigkeit. Er wollte den großen Organisationen jener Zeit gefallen, den Pharisäern und den Sadduzäern. Er dachte, er könne dabei für sich etwas Geld machen und erst noch populär sein unter den Leuten. Versuchen, den Menschen zu gefallen, wenn das nicht heute noch die Sache ist, welche so viele Menschen in jenen Zwiespalt hineintreibt. Lasst uns Gefallen vor Gott und nicht vor den Menschen finden. Doch das war die Sache, welche Judas tat, als jene Diskrepanz ihn in ihm ihr Haupt fand. Und wir wissen, dass Jesus das Wort war. Johannes 1 sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war mit Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Das Wort ist ein Same und der Same wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und der Same des Feindes und der Diskrepanz wurde auch Fleisch und wohnte unter uns, in der Person von Judas Iskariot. Er hatte niemals richtigen Glauben. Er dachte, das, was er habe, sei Glauben. Es gibt eben den echten Glauben und den gemachten Glauben. Und ein wahrer Glaube Gottes wird an Gott glauben. Und Gott ist das Wort und er wird nie etwas dazu hinzufügen. Im letzten Kapitel der Bibel in Offenbarung 22, 18 wird uns gesagt, dass unser Name aus dem Buch des Lebens hinweggenommen wird, wenn nur ein Wort hinzugefügt oder ein Wort hinweggenommen wird. Ganz am Anfang im ersten Buch der Bibel sagte Gott zu ihnen, sie sollten kein Wort brechen. Jedes Wort muss gehalten werden. Durch dieses Wort müssen sie leben. In der Mitte des Buches erscheint Jesus und er sagt in seinem Zeitalter, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Und in der abschließenden Zeit der Offenbarung wird uns vorausgesagt, wer auch immer ein Wort aus dem Buch herausnimmt oder ein Wort hinzufügt, dessen Teil wird vom Buch des Lebens hinweggenommen. Darum kann nichts Undeutliches bestehen, nur das aufrichtige, unvermischte Wort Gottes. Das sind die Söhne Gottes, die Töchter Gottes, jene, welche nicht durch den Willen eines Mannes geboren sind, auch nicht durch Händedruck oder durch irgendeine Taufe, sondern sie sind durch den Heiligen Geist im Geiste Gottes geboren und das Wort manifestiert sich selbst durch sie. Jene sind der wahre Same Gottes. Der Feind gesellt sich zu einer Gemeinde und wird in einem Glaubensbekenntnis oder sonst in einer Sache sehr streng und altgläubig, orthodox. Doch alles, was gegen die Linie der Wahrheit von Gottes Wort läuft, ist Widerspruch. Und wie können wir es erkennen? Man sagte nun, sie haben doch Recht, es auszulegen. Nein, mein Herr, kein Mensch hat das Recht, Gottes Wort auszulegen. Er ist sein eigener Ausleger. Er verheißt etwas und dann bringt er es in Erfüllung. Und das ist die Auslegung der Sache. Wenn er es versprochen hat, dann bringt er es in Erfüllung. Und dies ist dann die Auslegung darüber. Alles, was im Gegensatz zum Worte Gottes steht, ist ein Widerspruch. Absolut. Nun, wie ich sagte, hatte Judas keinen wahren Glauben. Er hatte einen gemachten Glauben. Sein Glaube war in der Weise, dass er dachte, dass jener der Sohn Gottes sei, doch er wusste nicht, dass er der Sohn Gottes war. Denn dann hätte er ihn nicht verraten. Und wenn ein Mensch mit diesem Worte Gottes, welches die Wahrheit ist, Kompromisse machen will, dann hat er nur einen gemachten Glauben. Ein wahrer Diener Gottes wird auf diesem Wort stehen. Vor einigen Tagen kam eines Abends ein gewisser Prediger aus Arizona zu mir. Er ist Prediger einer großen, berühmten Schule in dieser Stadt. Er kam zu mir und sagte, ich möchte Sie in einer gewissen Sache korrigieren, wenn sich die Gelegenheit einmal ergibt. Ich sagte, gerade jetzt bietet sich die beste Gelegenheit, kommen Sie doch zu mir herüber. Und er kam hinüber und sagte, Herr Brenner, ich glaube, Sie sind aufrichtig und ehrlich, doch Sie versuchen der Welt eine apostolische Lehre zu bringen. Das apostolische Zeitalter ist mit den Aposteln zu Ende gegangen. Und ich sagte, mein Bruder, als erstes möchte ich dich fragen, ob du glaubst, dass jedes Wort Gottes inspiriert ist. Ja, mein Herr, gewiss glaube ich das, sagte er. Und ich sagte, würdest du mir dann im Worte zeigen, wo das apostolische Zeitalter zu Ende ging? Wenn du es mir zeigen kannst, dann werde ich es glauben. Und ich sagte, am Tage zu Pfingsten, da sagte jener, von dem geschrieben steht, dass er die Schlüssel zum Königreich habe, als das apostolische Zeitalter begann, sie hatten gesagt, ihr Männer und Brüder, was können wir tun, um gerettet zu werden? Tut alle Buße und lasset euch in dem Namen von Jesus Christus taufen zur Vergebung von euren Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, denn euch gilt die Verheißung, euren Kindern und jene, die in der Ferne sind, alle, die der Herr, unser Gott, rufen wird. Wie kann sich dann das Wort selbst widersprechen? Der Mann sagte, ich bin heute Abend schrecklich erkältet. Das glaube ich auch, sagte ich. Seht ihr? Sagt mir nun, ruft Gott immer noch? Wenn Gott immer noch ruft, dann sind wir immer noch im apostolischen Zeitalter. Gewiss, so viele wie der Herr unser Gott rufen wird, so viele er je rufen wird, so viele wie er rufen wird, solange besteht das apostolische Zeitalter. Denn Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wir können heute sehen, dass dieser Widerspruch in jedem Zeitalter gesät worden ist. Wenn wir die nächsten 15 Minuten genügen würden, um da hineinzugehen, dann würde ich es tun, doch die Zeit reicht nicht dazu. Wir alle, die meisten von uns, lesen die Bibel. Und es ist wie damals, als Jesus kam. Als er kam, fand er jene Diskrepanz, den Widerspruch. Er war das hervorgebrachte Wort. Er war die Auslegung Gottes vom Wort. Denn er sagte, durchforscht die Schrift, denn ihr denket, dass ihr darin ewiges Leben habt. Und sie sind es, die von mir zeugen. Da habt ihr es. Er war die Auslegung des Wortes und jeder wiedergeborene Sohn und jede Tochter Gottes in diesem Zeitalter ist die Auslegung des Wortes. Ihr seid geschriebene Briefe von allen gelesen. So ist es. Beachtet, er sagte, umsonst beten sie mich an. Sie lehren Widersprüchliches als Lehre. Umsonst beten sie mich an. Sie lehren die Diskrepanz als Lehre. Lehre von Menschen, Glaubensbekenntnisse von Menschen. Sie lehren es und sagen, es sei das Wort Gottes, auch wenn es mit dem Wort Gottes nichts zu tun hat. Seht, jedes Zeitalter bringt solch eine Ernte hervor. Es geschah in allen Zeitaltern. Auch das unsere macht davon keine Ausnahme. Wir haben dieselbe Sache, denn dies ist ein größeres Zeitalter als alle anderen miteinander. Denn dies ist das Ende der Weltgeschichte. Der größte Widerspruch, die größte Diskrepanz, die größte Zwietracht, die je auf der Erde war, ist heute auf dem Angesicht der Erde. Die Diskrepanz hat sie in allen anderen Zeitaltern von dem wahren, lebendigen Gott hinweggezogen, hinweg zu Idolen, zu Götzen. Jesus sagte in Matthäus 24,24, etwas über den heutigen Tag. Es werden dem Echten so nahe sein, dass sogar die Auserwählten verführt werden könnten, wenn es möglich wäre. Stellt euch das einmal vor. Oh, es ist so verführerisch. Satan ist unter den Menschen. Er ist solch ein Theologe, solch ein Doktor der Theologie, dass er das Wort fast perfekt lehren kann. Jesus sprach davon. Doch beobachtet ihn einfach. Irgendwo wird er zu erkennen sein. Sie sagen, oh, das gilt nicht für heute. Oh, natürlich gilt es auch für heute, denn Gott sagte, es sei so. Schaut, wie es geschah. Dieselbe Diskrepanz brachte den Zorn Gottes in den Tagen Noahs. Gott sandte damals seinen Propheten. Er predigte wie ein flammendes Feuer und rief die Menschen zur Buße. Dann wurde die Diskrepanz ausgelöscht. Doch was hat Satan darauf getan? Er kam in Ham wieder hervor und begann aufs Neue zu sehen. Genauso war es. Und Moses, der große Prophet, kam hervor, um die Kinder Israels durch die Wüste zu führen. Was geschah dann? Moses, der große Prophet Gottes, brachte ihnen die vollkommene Wahrheit, die bestätigte Wahrheit. Er war Gott begegnet und Gott hatte bestätigt, dass er ihm begegnet war. Und jene Priester hatten damals alles, ihre Religion, ihre Rituale und ihre Rechte. Doch Moses stand dort als eine Bestätigung der Auslegung des Wortes. Vergesst das nicht. Mose war Gottes Interpretation seiner Verheißung. Er hatte versprochen, es zu tun. Moses war Gottes Auslegung. Und was geschah dann? Was geschah, als die Gemeinde eben aus Ägypten ausgezogen war und einige Tage unterwegs war? Satan kam mit seiner Diskrepanz daher. Er kam in der Person des zweiten Kains. Das war Biliam. Er säte den Samen des Widerspruchs unter sie. Wir wissen, dass es so war. Und als Biliam lehrte, wir haben alle denselben Gott. Wir dienen demselben Gott wie ihr. Da hatte er lehrmäßig fundamental recht, denn er opferte Gott jenes Opfer, welches Gott verlangt hatte. 7 Bullen auf 7 Altären. Und er betete genau zu dem gleichen Gott, zu dem Moses in der Büste gebetet hatte. Er tat genau das Gleiche. Doch sie waren sich nicht gleich. Sie waren nicht gleich. Sie mussten für uns das vorschattieren, was kommen würde. Dort manifestierte sich wieder Kain in der Person des Biliam und Gott manifestierte sich in der Person des Moses. Durch ein menschliches Wesen legte er seine Worte aus. Durch ein menschliches Wesen machte er sich selbst bekannt, seine Verheißung. Durch ein menschliches Wesen und wieder kam die Zwietracht hervor. So tat es auch Satan in der Zeit des Judas. Dort kam er mit seiner Diskrepanz. Und denkt daran, dass ihnen jene Sünde, welche sie damals glaubten, niemals vergeben worden ist. Sie sagten, wir sind alle gleich, wir beten denselben Gott an. Wir sollten doch alle zur gleichen Gemeinde gehören. Wir sollten gleiche Menschen sein. Jene Sünde wurde Israel nie vergeben. Jesus persönlich sagte, sie sind alle tot. Alle gingen zugrunde, nur drei kamen nicht um. Es waren jene, welche durchhielten und an die Verheißungen glaubten. Als die Schwächlinge sagten, wir können das Land nicht einnehmen, es ist zu mächtig für uns, da brachten Kaleb und Josua die Leute zum Schweigen. Sie sagte, wir sind mehr als imstande, das Land einzunehmen, denn Gott hat es uns versprochen. Wie groß die Opposition auch sein mag, ich kümmere mich nicht darum. Und so können wir immer noch göttliche Heilung und die Taufe des Heiligen Geistes predigen. Und wir können immer noch die Kraft des Heiligen Geistes haben, die uns von den Dingen der Welt trennt. Gott hat es so gesagt. Das apostolische Zeitalter hat niemals aufgehört und es wird nicht aufhören, es geht weiter. Und so erkennen wir wieder denselben alten Sämann des Widerspruchs. Und denkt daran, jene Sünde wurde nie vergeben. Nun, Bruder, wie steht nun, wenn jene Sünde damals nie vergeben wurde, wie ist es dann heute, wenn der wirkliche Same aus allen Zeitaltern zusammenkommt? Beachtet, dass jene große Sache, welche Bilian tat, immer weiterging und schlussendlich in der Ankunft von Judas Iskariot und Jesus ihr Ende fand. Was war es? Judas und Jesus waren genau Typen auf Kain und Abel. Denn Judas war genauso religiös, wie es auch Kain war. Kain baute einen Altar und betete Gott an. In dieser Sache war er ebenso aufrichtig, wie es der andere auch war. Doch seht, er hatte über das Wort keine Offenbarung. Er wusste nicht, was das Wort war. Er dachte, Adam und Eva hätten vielleicht einige Äpfel oder sonst irgendwelche Früchte gegessen. Durch Offenbarung wusste Abel, dass es nicht richtig war. Das Blut hatte sie aus dem Paradies vertrieben und er opferte ein Lamm. Und Gott bezeugte, dass er das richtige Opfer dargebracht hatte. Kain wurde eifersüchtig und tötete seinen Bruder Abel auf demselben Altar, auf dem sein Opfertier gestorben war. Ebenso verriet Judas Iskariot den Herrn Jesus Christus auf dem Altar Gottes. Er tötete ihn, so wie Kain den Abel getötet hatte. Denn Kain war der Same der Zwietracht. Bileam, der gemietete Prophet, handelte in derselben Weise und er hätte es besser wissen sollen. Gott hatte ihn durch Zeichen und Wunder gewarnt, sogar ein Esel hatte in unbekannten Zungen zu ihm gesprochen, doch er machte einfach weiter. Er war geboren worden, um ein Säher der Zwietracht zu sein. Und wenn Jesus über dieses lauwarme Gemeindezeitalter Laodicea voraussagte, dass es mit der größten Diskrepanz enden würde, sie haben ihn aus der Gemeinde geworfen, wie könnte denn etwas anderes als jene Diskrepanz hervorkommen? Gewiss ist es so, sie endet in diesem Zeitalter und auf Golgatha waren es wieder Kain und Abel. Beachtet nun, kaum war Jesus in den Himmel gegangen, da wurde der Heilige Geist gesandt. Und jener war der Same, der Lebensspender für das Wort. Er ist derjenige, der das Wort belebt. Beleben heißt zum Leben bringen. Nur der wahre Heilige Geist bringt das wahre Wort zum Leben. Ein Glaubensbekenntnis kann er nicht zum Leben bringen, denn er gehört nicht zu einem Glaubensbekenntnis. Der Heilige Geist ist das Leben des Wortes von Gott, denn er ist Gott. Und das belebt diesen Leib. Beachtet, wie es weiterging. Wie die Bibel sagt, sprach Johannes zu seinen Kindern und sagte, kleine Kinder, ihr habt vom Antichrist gehört, der in die Welt kommen soll und schon in der Welt ist und wirkt in den Kindern des Ungehorsams. Da sagte er ungefähr 30 Jahre, nachdem der Heilige Geist gekommen war. Wir sehen, als der Heilige Geist kam, der wirkliche Samen, der wahre Lebensspender für den Samen, da kommt wieder diese Zwietracht daher und seht, es ging immer weiter. Das wahre Wort war bestätigt worden. Jene Propheten der früheren Zeit hatten in ihrem Leben bestätigt, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Wenn irgendjemand etwas über das Konzil von Nicäa oder etwas über die vornizianischen Konzile liest, dann hört er, wie während der 15 Tagen blutigen Politik gemacht wurde, als jene römische Gruppe aus der Gemeinde eine Denomination machen wollte. Propheten standen auf, kamen herbei. Sie waren in Schafhäute gehüllt und aßen Gras. Sie standen für das wahre Wort hin. Doch was taten sie mit ihnen? Es musste sein wie bei Kain und bei Abel. Einer musste sterben. Gewiss ist es so geschehen. Und das Wort verlor unter den Menschen seinen Einfluss. Sie stimmten gegen das wahre Wort, wählten dafür Lehren der Diskrepanz. Die Lehren der frühen katholischen Kirche. Sie fügten einen Papst hinzu, einen Bischof und dies und jenes. Sie verhüllten die wahre Bedeutung eines Petrus und einer Maria und machten Götzen daraus und brachten mit einer sogenannten christlichen Religion nur heidnische Zeremonien. Was ist es? Same der Zwietracht. Und zum ersten Mal auf Erden wurde damals eine Gemeinde organisiert. Was war das? Jener Same der Diskrepanz, der gesät wurde, etwas hinzufügen oder etwas hinwegzunehmen. Wer hat jemals in der Bibel gelesen, dass man an einem Freitag kein Fleisch essen soll? Wer hat je in der Bibel gelesen, dass jemand bei einer Taufe anstelle des Untertauchens nur besprengt wurde? Wer hat etwas von einer heiligen Maria gelesen? Wer hat etwas von diesem unsinnigen Zeug, das auch die Protestanten tun, gelesen? Wie die Schachtel, so der Deckel. Wer sich der kleinsten Sache schuldig macht, ist der ganzen Sache schuldig. Habt ihr je gehört, dass sich Gott mit einer Organisation befasst hätte? Zeigt mir eine Sache, die lebendig geblieben ist, nachdem es organisiert wurde. Sie sind sofort gestorben und nie wieder aufgestanden. Es ist die Zeit, dass etwas geschieht. Es ist Zeit, dass Gott handelt. Ihr tötet den Einfluss des Wortes unter den Menschen. Dieselbe Sache wird heute wieder getan. Sie töten den Einfluss, indem sie sagen, oh, es ist nur eine Gruppe von religiösen Spinnern, mit denen ist nichts los. Oh, es ist Zwietracht. Stell dich dem Worte von Angesicht zu Angesicht und schau, was es ist. Schau, ob Gott nicht sein eigenes Wort auslegt. Gott ist imstande, aus diesen Steinen dem Abraham Kinder zu erwecken. Amen. Das Wort wurde durch die ersten Christen vollständig bestätigt. Wie hat Gott sie doch aus allen Umständen und Krankheiten befreit? Sie hatten Propheten, sie sprachen in Zungen, legten es aus und sie brachten Botschaften, deren Richtigkeit jedes Mal bestätigt wurde. Doch obschon jedes Wort bestätigt worden war, stimmten die Leute dagegen und wählten eine Denomination. Sie war die Mutter aller Organisationen. Beide sind nun zur Reife gelangt und sie fingen wieder an zu säen. Es ist damals gestorben, doch in den Tagen von Luther kam es wieder hervor. In den Tagen von Luther begann es wieder hervorzusprießen. Doch was haben sie dann getan? Kaum war jener große Mann gestorben, machten sie wieder eine Organisation daraus. Und wieder begann es zu blühen und es geschah in den Tagen des John Wesley, als die Anglikaner ihre Lehre von der ewigen Sicherheit so weit getrieben hatte, dass es fast zur Allversöhnung wurde. Was geschah dann? Gott brachte einen Mann hervor, welcher John Wesley hieß, und er schlug die Sache in Stücke. Doch kaum war er gestorben, was taten sie dann? Sie organisierten. Und nun habt ihr alle Arten von Methodisten. Dann kamen andere hervor. Alexander Campbell, John Smith und noch viele andere. Schlussendlich kam aus der ganzen Sache die Pfingstbewegung hervor. Doch was ist dann geschehen? Sie sind recht gelaufen. Wer hat euch dann gehindert? Ihr seid direkt in den gleichen Sumpf zurückgegangen, aus dem ihr herausgekommen seid. Ihr seid zur gleichen Brühe zurückgekehrt. Sie sind zur Diskrepanz zurückgegangen, sie bauten Organisationen. Um das zu tun, musstet ihr mit dem Wort Kompromisse machen. Und jedes Mal, wenn Gott etwas Neues sandte, konntet ihr es nicht annehmen. Das ist die Wahrheit. Das ist wieder der Same des Widerspruchs. Und beachtet, dass jene kleine Hülse, welche durch den Halm, die Blätter und die Ähre hervorgekommen war, fast wie das Korn aussah. Jene kleine Hülse sah beinahe so aus wie das Korn selbst. Und wir dachten, es sei das Korn. Doch wenn ihr es öffnet, dann findet ihr darin kein Korn. Es ist nur Träger des Korns. Darum kann das Korn wachsen, doch es muss auch sterben. Das Leben geht heraus und geht dann ins Korn. Wir können heute sehen, dass uns unsere sogenannten Kirchen nicht befriedigen. Nicht einmal die Pfingstgemeinde, aus der wir herauskamen, konnte uns zufriedenstellen. Wir mussten selbst Gruppen bilden. Alles Mögliche kam hervor. Man musste dieses und man musste jenes haben. Dann bildet man wieder eine neue Gruppe. Und dann kam irgendein Typ und sagte, er wird auf einer weißen Wolke kommen. Dann sagte einer, oh nein, er kommt auf einem weißen Pferd. gut, wir werden eben wieder zwei Gruppen bilden. Seht ihr, was das ist? Das Säen von Zwietracht. Wenn er kommt, wie es auch sein mag, er wird sein eigenes Wort auslegen. Wenn er kommt, lasst uns warten, bis diese Zeit kommt. Wenn wir nun gerade von dieser Sache sprechen, ihr habt nicht einmal die Botschaft dieser Zeit begriffen. Man zeigt immer auf die Dinge, die Gott tun wird oder schon getan hat und übersieht dabei, was er gerade tut. Auf diese Weise bildet sich die Zwietracht in der Sache. Wir haben festgestellt, dass unsere Gemeinden heute alle in den Wind gesät haben und nun ernten sie Sturm. Wir haben die Gebetsversammlungen und die Zusammenkünfte nicht mehr in der Art, wie wir sie hatten. Was ist los? Wir haben die Schranken für alles Mögliche geöffnet. Seht, sogar unsere pfingstlichen Gemeinden sind gefüllt mit Frauen, die ihre Haare kurz geschnitten tragen. Früher wurde das nicht zugelassen. Sie haben angemalte Gesichter, lackierte Fingernägel und alles Mögliche. Man heiratet 3 oder 4 Mal und wie steht es um die Diakone? Oh, welch ein Missklang, es ist Schmutz. Wie können Sie so etwas tun? Sie müssen zu einer Organisation gehen, denn Gott würde so etwas in seiner Gemeinde nicht wünschen. Man fürchtet sich, etwas darüber zu sagen, denn man würde sie aus der Organisation hinauswerfen. Gott, gib uns Männer, die mit nichts anderem als mit Gott und seinem Wort verbunden sind. Männer, die uns die Wahrheit sagen. Das ist es, was wir benötigen. Was haben wir getan? Zwietracht gesät. Wir haben in den Wind gesät und nun ernten wir Sturm. Beachtet, dass sie nun versammelt werden, um verbrannt zu werden. Habt ihr gesehen, dass Jesus sagte, leset zuerst das Unkraut zusammen, bündelt es im Bündel, um es zu verbrennen. Ein kleines Bündel wird Methodisten genannt, dann Baptisten, Lutheraner und so weiter. Sie werden alle in der Ökumene versammelt. Was bedeutet das? Lest es zuerst zusammen. Halleluja! Habt ihr gesehen, dass er zuerst das Unkraut einsammelt? Er trennt es vom Weizen. Matthäus 13, 24. Bindet es im Bündel, um es zu verbrennen. Sie müssen alle mit dem Gerüchten Gottes verbrannt werden, wegen der Zwietracht, die sie unter die Menschen gesät haben. Sie haben eine Form der Gottseligkeit und verleugnen deren Kraft. Sie verleugnen das Wort, sie halten sich nur an gewisse religiöse Rechte und Dogmen, welche ihnen irgendjemand eingab. Einer, der versuchte, das Wort Gottes zu bringen. Es wird nichts bewirken, es ist Diskrepanz, Widerspruch. Zwietracht. Ich schreie heute, wie es damals Amos tat, der große Prophet der vergangenen Zeit, als er in eine Stadt kam und sagte, ich bin kein Prophet und auch kein Sohn eines Propheten, doch wenn der Löwe brüllt, wer soll sich da nicht fürchten? Und er sagte, wenn Gott spricht, wer kann dann nicht anders als prophezeien? Er kündigte jener Generation das Gericht an und sagte, genau der Gott, dem ihr zu dienen vorgebt, wird euch zerstören. Ihr nehmt dies auf Tonband auf und ihr werdet euch daran erinnern. Genau derselbe Gott, der jene Menschen versammeln sich nun in dieser großen Ernte im Weltkonzil der Kirchen. Ihr werdet hineingehen müssen. Ihr könnt nicht verhindern, dass es hineingeht. Entweder ihr geht persönlich hinaus oder ihr werdet damit hineingehen. Es gibt keinen Mittelweg. Es wird das Mahlzeichen des Tieres sein. Niemand konnte kaufen oder verkaufen, nur jener, der das Mahlzeichen hat oder diese Diskrepanz. Bleibt der Sache fern, geht daraus hinaus, flieht davon, haltet euch fern davon. Der große Gott, dem sie zu dienen vorgeben, wird sie zerstören. Der große Gott, der Liebe, der doch nicht. Sie sagen, aber Jesus betete doch, dass wir alle eins werden sollten. Doch er sagte ebenfalls, wir können 2 miteinander gehen, wenn sie nicht übereinstimmen. Er sagte eins, so wie der Vater und er eins sind. Und der Vater war das Wort und er war das manifestierte Wort. Er war eins mit dem Vater, denn er war die Manifestation von Gottes verheißenem Wort. So ist es auch heute in allen anderen Zeitaltern. Ja, mein Herr, dieser Gott ist eins und er möchte, dass auch wir eins sind. Wie kann denn jene Sache eins sein? Der eine verleugnet die jungfräuliche Geburt, der andere verleugnet sie nicht, sie verleugnen göttliche Heilung, dies und jenes. Sie sind alle in solch einem Durcheinander. Einige dieser Leute glauben nicht einmal an Gott. Dann glauben sie, er sei der Sohn Gottes. Andere glauben, er sei der Sohn Josefs, der nur Sohn Gottes genannt wurde. Gewiss ist es so, Luthers Zwillingsbruder, die Zwillingianer, glauben, dass er einfach ein guter Mann war. Die christliche Wissenschaft sagt, er sei ein Prophet, doch nur ein gewöhnlicher Mensch. Sie sagen, er sei nicht göttlich. Nun, wenn er nicht göttlich war, dann war er der größte Verführer, der je auf der Erde war. Entweder war er Gott oder er war gar nichts. Er war göttlich. Er war die Gottheit selbst, welche unter uns Fleisch wurde, in der Person des Sohnes Gottes. Gewiss, ganz gewiss war er das. Wir können jetzt sehen, dass der Missklang hier hineingekommen ist. Wir wissen, dass es hier ist. Niemand kann es verleugnen. Oh weh, beachtet es einfach. Er wird jene Gruppe, welche sagt, sie diene Gott, zerstören. Beobachtet diese Sache. Gott hat seinen Samen gepflanzt. Ich komme nun zum Ende, denn es ist Zeit, mit der Gebetsreihe zu beginnen. Gott pflanzte seinen Samen und sein Same ist Christus. In einigen Abenden werde ich darüber predigen, über den Ort, an dem Gott seinen Namen anbringt, den Ort, den er erwählt hat. Schaut, er ist der einzige Fluchtweg. Er ist der einzige wahre Machthaber. Er ist der einzige wahre Gott. Neben ihm gibt es keinen anderen. Ich bin Gott und ich bin allein Gott, sagte er. Jesus sagte, dies ist das Gebot. Höre, o Israel, ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin nur ein Gott. Ich bin er. Weshalb haltet ihr nach einem anderen Ausschau? Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr habt mich nicht empfangen. Doch wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, dann empfangt ihr ihn. Und im Konzil von Nicäa haben sie es getan. Bist du ein Christ? Ich bin ein Baptist. Bist du ein Christ? Ich bin ein Pfingstler. Bist du ein Christ? Ich bin ein Methodist. Wieder ein anderer Name. Doch wenn es um den Namen Jesus Christus geht, dann gehen sie so rasch weg, wie sie nur können. Sie wollen damit nichts zu tun haben. Denn er ist das Wort und das Wort bringt sich selbst zum Ausdruck. Denkt daran, er ist der einzige Fluchtweg. Er ist die Rose Sarons, so sagt es die Bibel. Jeder Titel, der Gott in der Bibel gegeben wird, gehört Jesus Christus. Er war Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Er ist der, der da war, der da ist und der da kommen wird. Er ist beides, Wurzel und Nachkomme Davids. Er ist der Morgenstern, die Rose Sarons, die Lilie vom Tale, das Alpha, das Omega, Vater, Sohn, Heiliger Geist, alles in Jesus Christus. Er war die volle Manifestation des Jehova Gottes, der unter uns Fleisch wurde, um bei uns zu wohnen. Genau das ist er gewesen. Er war die Rose Sarons. Was haben sie mit der Rose Sarons gemacht? Sie haben sie zerquetscht, ausgepresst, um das Parfüm der Rose zu bekommen. Damit man das Parfüm bekommen kann, muss die wunderschöne Rose zerquetscht und gepresst werden. Und dort war ein wundervolles Leben. Noch nie war ein Leben in jener Weise gelebt worden wie jenes. Und es musste auf Golgatha hinausgepresst werden. Seht, sie haben die Salbung der Rose Sarons, um Aaron zu salben, bevor er in das Heiligtum vor dem Herrn treten konnte. Er musste damit gesalbt sein, bevor er hinter den heiligen Vorhang gehen konnte und jedes Jahr den Gnadenstuhl zu besprengen, musste er mit der Rose Sarons gesalbt sein. Jene Salbung musste auf ihm sein, ein süß duftender Wohlgeruch für den Herrn, wenn er das Blut des Lammes nahm, nachdem auch er mit dem Blut des Lammes besprengt worden war. Granatäpfel und Glocken hingen an seinen Kleidern. Er musste in einen gewissen Schritt gehen und sie spielten heilig, heilig, heilig dem Herrn. Beachtet, er ist die Rose Sarons, jener süß duftende Wohlgeruch, die Salbung auf seinem Menschen. Ihr könnt nicht einfach mit irgendeinem Glaubensbekenntnis oder sonst einer Sache vor ihn treten. Ihr müsst mit jener Rose Sarons gesalbt sein, dem Wort. Er ist auch die Lilie im Tale. Wie bekommt man Opium? Ihr bekommt Opium, wenn ihr eine Mohnblume nehmt und sie auspresst, dann bekommt ihr Opium. Die Ärzte brauchen es für die Behandlung. Wenn ein Mann oder eine Frau durcheinander ist, wenn die Nerven krank sind und die Leute hysterisch schreien und hin und her laufen, dann geben die Ärzte ihnen ein wenig Opium in ihre Venen und sofort beruhigen sie sich. Für eine Weile ist dann alles vorbei. Doch kaum hat das Opium seine Wirkung verloren, wird es ihnen noch viel schlimmer, als es vorher war. Doch ich sage euch, Freunde, ich kenne nur eine Sorte von wahrem Opium. Es ist das Opium der Lilie vom Tale. Es ist die Lilie vom Tale. Er wurde auf Golgatha herausgepresst. Wegen unserer Übertretungen wurde er verwundet. In seinen Striemen sind wir geheilt. In dem, das aus jener Blume gepresst worden ist. Er war eine Blume. Er war die herrlichste Blume, welche je gewachsen ist. Er war jene Lilie vom Tale, jene Rose Sarons. Und damals hing er ausgespannt zwischen Himmel und Erde, um die Sünde der Welt hinwegzunehmen und um der Welt Heilung zu bringen. Und die Bibel sagt, dass er derselbe ist, gestern, heute und für immer. Freund, damals sagte Gott zu Moses, welcher ein Typ auf ihn war, er solle eine eherne Schlange vor dem Volk aufrichten. Die eherne Schlange repräsentiert die gerichtete Sünde. Die eherne Schlange zeigt, dass die Sünde schon gerichtet ist. Das Erz bedeutet göttliches Gericht, wie es der eherne Altar darstellt, auf den das Opfer gelegt wurde. Und auch Elia schaute damals hinauf und sagte, der Himmel sei wie Erz. Es bedeutete göttliches Gericht über einer von Gott abgefallenen Nation. Erz repräsentiert Gericht, göttliches Gericht. Und jene Schlange zeigt, dass die Sünde schon gerichtet ist und Jesus wurde für uns die zur Sünde gemachte Schlange. Er nahm die Gerichte Gottes auf sich. Er wurde um unsere Übertretungen willen verwundet, für unsere Ungerechtigkeit gezüchtigt. Die Strafe wurde um unseres Friedens willen auf ihn gelegt und in seinen Striemen sind wir geheilt. Oh, heute Abend hat Gott seine Vorratskammer für euch voll Opium. Ihr Christenfreunde, ihr seid krank und leidet. Oh, ihr seid müde und es ist zu schwer für euch. Ihr könnt nicht mehr allzu lange durchhalten. Ihr werdet ungezügelt werden in dieser modernen Zeit, in der wir leben. Habt ihr heute Morgen Lifeline-Radiosendung gehört? Sie sagten, dass Russland schon 1955 sagte, dass sie bereits die ganze Welt unter Kontrolle hätten. Die Entrückung muss kommen, bevor das geschehen kann. Freunde, wie nah ist es schon? Es steht direkt bevor. Möchtet ihr ihn heute Abend nicht mit eurem ganzen Herzen suchen? Er ist die Lilie vom Tale und ist gestern und heute und für immer derselbe. Er ist heute Abend hier, um sich selbst vor seinem Volk zu erhöhen. So wie Mose damals die gerichtete Sünde erhoben hatte. Und nicht nur die Sünde ist schon gerichtet, auch die Krankheit. Erinnert euch, dass Jesus sagte, wie Moses die eherne Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden. Weshalb erhob Moses jene Schlange? Wegen der Sünde, dem Unglauben und wegen der Krankheit. Auch Jesus wurde wegen der Sünde, der Krankheit und dem Unglauben erhoben. Er war für dasselbe da. Und Jesus Christus hat uns im Lukas-Evangelium versprochen, dass ich in diesen Tagen der großen Zwietracht der Menschensohn offenbaren werde, vor dem Kommen des Herrn. Es werde sein wie in den Tagen Sodoms. Der Menschensohn werde sich offenbaren, so wie er sich damals selbst dem Abraham offenbarte, Elohim, Gott zum Fleisch geworden unter seinen Leuten. Und er besuchte dort den Abraham und zeigte ihm, was Sarah dachte, welche hinter ihm im Zelt saß. Und er hatte sie nicht gesehen. Und er nannte ihren Namen Sarah und Abraham. Er redete ihn nicht mit dem Namen Abram an, sondern mit Abraham. Er nannte sie nicht Sarai, sondern Sarah. Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete, sie ist hinter dir im Zelt. Er sagte, zur Zeit des Lebens werde ich dich wieder besuchen. Und sie lachte. Er sprach, warum hat Sarah gelacht? Nun, Jesus sagte, dass sich der Menschensohn selbst offenbaren werde, unmittelbar vor dem Einsammeln und Verbrennen des Samens der Zwietracht. Er werde sich in der gleichen Weise offenbaren, wie er es damals getan habe. Und was bedeutet denn das? Es wird für euch von Neuem emporgehalten, um euch zu zeigen, dass Jesus Christus derselbe ist, gestern, heute und für immer. Glaubt ihr das? Dann wollen wir unsere Häupter beugen, um zu beten. Teurer Gott, wir lieben dich. Dein Wort ist für uns so nahrhaft, Herr. Wir lieben es einfach. Herr, wir leben davon. Herr, es scheint, dass wir nie genügend davon aufnehmen können. Wir lieben es einfach rund, um dein Wort am Tisch zu sitzen, um uns deiner Segnungen zu erfreuen. Herr, wenn wir wie jetzt als bluterkaufte Brüder und Schwestern zusammensitzen, erkauft vom Sohne Gottes, welcher der Preis deines Blutes ist. Herr, wir haben diese Abende dem Gebet für die Kranken geweiht. Und aufgrund der Schrift wissen wir, dass du gesagt hast, ihr seid durch die Striemen geheilt. Es ist nicht notwendig, dass wir beten, wir müssen nur die Sünden bekennen, denn in deinen Wunden wurden wir geheilt. Es heißt wurden und dies ist Vergangenheitsform. Oh, welch ein Tag des Heils, welch eine Verheißung in Immanuel, das ist ganz gewiss die Wahrheit. Du sagtest, noch eine Weile, dann sieht mich die Welt nicht mehr. Doch ihr werdet mich sehen, denn ich werde mit euch, ja in euch sein, bis zum Ende der Welt. Und du hast uns gesagt, dass am Ende der Zeit wieder eine Offenbarung des Menschensohnes kommen werde, bei diesem großen Abschluss. Du sagtest, es werde unmittelbar vor dem Ende geschehen, wie es damals in Sodom geschah, kurz bevor das Feuer fiel und die heidnische Welt verbrannte. So werde wieder eine Offenbarung des Menschensohnes kommen, wie damals in Sodom. Vater, mögen die Menschen das nicht verpassen. Herr, ich bete ein kleines, unbeholfenes Gebet. Wenn ich etwas Falsches sagte, dann vergib mir. Ich versuche einfach etwas deutlich zu machen. Herr, ich liebe Sie und ich bete, dass Sie es nicht verpassen mögen. Herr, möge dieser Abend einer der großen Abende sein. Möge heute Abend jeder Kranke, jeder Belastete, jeder Blinde geheilt werden, was es auch sei. Möge jeder Sünder gerettet werden. Möge es gerade jetzt in ihren Herzen geschehen, wenn sie Ungläubige sind. Mögen sie Christus in diesem Augenblick annehmen. Gewähre es, Vater. Es liegt alles in deinen Händen. Wir übergeben uns dir, damit wir sehen können, wie du unter uns kommen wirst. Und in Johannes 14,12 hast du gesagt, wer an mich glaubt, der wird jene Werke, welche ich tue, auch tun. Und wie wissen wir doch, dass du dich selbst dem Menschen bekannt gemacht hast, denn du warst jener Prophet, dessen Hervorkommen Moses angekündigt hatte. Während hunderten von Jahren hatten sie keinen Propheten mehr gehabt. Überall herrschte Zwietracht, doch das Wort Gottes musste sich erfüllen und so wurde das Wort Fleisch, doch auch der Widerspruch wurde Fleisch. Vater, und wir sehen auch heute wieder, dass jener Widerspruch ein großes Bündel wird. Doch wir sehen auch, dass das Wort wieder in derselben Weise hervorkommt. Vater, segne uns heute Abend. Herr, mit deinem Wort übergeben wir uns dir. Was du auch an uns tun musst, tue es mit uns, Herr. Im Namen Jesus. Amen. Eine Schwester spricht in einer anderen Zunge. Seid wirklich ehrfürchtig. Wir wissen nicht, was er gesprochen hat. Vielleicht möchte er uns etwas sagen. Bleibt einfach einen Augenblick wirklich ehrfürchtig. Ein Bruder gibt eine Auslegung. Amen. Habt ihr je gelesen? Etwas auf dem Tonband fehlt. In der Schrift, als der Feind kam und sie waren alle versammelt und der Feind war so eine mächtige Kraft und dann fiel der Geist Gottes auf einen Mann und er sagte ihnen, wo sie hingehen und wo sie warten sollten und sie zerstörten ihre Feinde. Seht, nehmt die Hand Gottes, um eure Feinde zu zerstören. Die Hand Gottes ist Christus, das Wort. So nehmt also das Wort in eure Herzen heute Abend, während wir die Gebetslinie aufrufen. Die Gebetskarten werden ausgeteilt. Vielleicht sind Fremde hier, die nicht wissen, warum wir das tun. Mein Sohn, oder wenn er nicht kommen kann, dann gibt Bruder Borders oder ein anderer Bruder die Karten heraus. Sie haben etwa 100, die sie dann an die Menschen verteilen. Wenn sie euch nun die Karten geben, dann können sie euch nicht versprechen, dass ihr eher auf die Plattform kommen könnt. Sie wissen es nicht und ich weiß es auch nicht. Wenn ich komme, dann ziehe ich aus all den Karten etwa 10 oder 15 heraus. Doch dies hat mit eurer Heilung nichts zu tun. Ihr könnt geheilt werden, während ihr dort sitzt. Wie war es doch gestern Abend? Wie viel waren gestern hier? Lasst mich eure Hände sehen. Oh, wie werden doch die Menschen während den Versammlungen einfach geheilt? Aufrufen von Nummern. Wenn ihr nicht heraufkommen könnt, wenn ihr euch nicht bewegen könnt, wir sehen jetzt ungefähr 3 Rollstühle, wenn ihr nicht durchkommen könnt, dann erhebt einfach eure Hand, wir werden euch dann hinaufstoßen. Und wenn ihr keine Gebetskarte habt, dann bleibt einfach sitzen und betet, Herr Jesus, gewähre, dass ich es heute Abend sein darf. Wie viele Kranke haben keine Gebetskarte? Erhebt eure Hand. Nun, ich hoffe nicht, dass das, was ich nun sagen möchte, wie eine Lästerung klingt. Doch damals war auch einmal eine Frau, welche Heiligen Geistes, welche Christus ist. Seht, dies ist der wahre Same. Wenn nun jener wahre Heilige Geist in dem wahren Samen des Wortes hineingeht, nicht nur einen Teil davon, denn das tut der Teufel. Ihr müsst alles nehmen, jedes Wort, denn er ist nicht ein halber Gott, er ist ein ganzer Gott. Und dies ist es, was dann geschieht. Nun, hier ist eine Frau. Noch nie habe ich sie gesehen. Einst fand Jesus eine Frau wie diese. Vielleicht fehlt ihr nicht dasselbe, ich weiß es nicht. Und er saß bei einem Brunnen. Er wollte nach Samarien gehen. Und wir wissen, dass Samarien hinter dem Berge war. Und ich wollte sagen, dass er unterwegs war nach Jericho. Und er ging durch Samarien und dann kam er zu einer Stadt namens Sichar. Und er setzte sich bei einem Brunnen und schickte seine Jünger in die Stadt, um Nahrung einzukaufen. Wie viele Menschenrassen gibt es auf der Erde? 3. Die Völker von Sem, Ham und Japhet. Wir kommen alle von Noah. Damals wurde der andere Teil der Erde zerstört. Nur 3 Rassen blieben übrig. Juden, Heiden, Samariter. Und jene waren halb Juden und halb Heiden. Seht, dies sind die 3 Rassen, welche auf Erden sind. Alles in Gott ist in der Zahl 3 vollkommen. Wie auch jene 3 Stufen der Zwietracht. Und die 3 Stufen, wie das Wort Fleisch wurde. Ich habe heute Abend darüber gesprochen. Und jener, der zu den Juden gesprochen hatte, sagte zu Philippus, als er den Nathanael gebracht hatte, ich sah ihn schon, als er noch unter dem Baum war. Und als Andreas den Petrus gebracht hatte, da sagte er, dein Name ist Simon, doch von nun an sollst du Petrus heißen. Du bist der Sohn des Jona. Nun, jene alle waren Juden. Doch dort sehen wir, wie er zu den Samaritern geht. Nun ist die Zeit der Heiden. Niemals, nicht einmal hat er jene Gabe den Heiden gezeigt. Erforscht die Schrift, ob es sich nicht so verhält. Doch in Lukas 22 hat er verheißen, dass er es unmittelbar vor seinem Kommen wieder tun werde. Doch damals hatte er sich niedergelassen und eine Frau kam daher. Sie war halb jüdisch, halb heidisch. Und er sagte zu ihr, Frau, bring mir zu trinken. Und sie sagte, du solltest mich nicht um so etwas bitten. Wir haben eine Trennung zwischen uns. Du bist Jude und ich bin eine Samariterin. Er antwortete, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht, dann würdest du mich bitten, dass ich dir zu trinken gebe. Was hat er damals getan? Er nahm Verbindung auf mit ihrem Geist. Und kaum hatte er das Problem gesehen, sagte er zu ihr, hole deinen Mann. Sie sagte, sie habe keinen Mann. Das stimmt, du hattest 5 Männer, antwortete er. Was hatten jedoch die Pharisäer zu ihm gesagt, als sie jene Dinge gesehen hatten? Dieser Mann ist Beelzebub, er ist ein Wahrsager, hatten sie gesagt. Und Jesus sagte, wenn der Heilige Geist gekommen ist und dieselben Dinge tut, wenn dann jemand dagegen spricht, dann wird ihm nie vergeben werden. Dort könnt ihr die Zwietracht erkennen. Doch damals konnte er ihnen vergeben, denn der Heilige Geist war noch nicht gekommen. Das Opfer, das Lamm, war noch nicht gestorben. Doch jene Frau damals dachte nicht an solche Dinge. Die Frau sagte, Herr, ich glaube, du bist ein Prophet. Seit hunderten von Jahren hatten sie keinen Propheten mehr gesehen. Doch sie sagte, Herr, ich glaube, du bist ein Prophet. Wir wissen, wenn der Messias kommen wird, der Christus genannt wird, dann wird er diese Dinge tun. Nun, wenn er das damals getan hat, dann ist er heute derselbe wie gestern. Macht er sich dann heute nicht in derselben Weise bekannt wie damals? Es muss so sein. Nun, hier ist eine Frau und ein Mann. Sie treffen sich wie damals. Sie ist nicht jene Frau und ich bin nicht jener Mann. Doch derselbe Heilige Geist ist hier und er hat verheißen, dass wir in den Tagen, in denen sich der Menschensohn offenbart, dieselben Werke wie er tun würden. Nun, ich kenne sie nicht. Sie wissen, dass das die Wahrheit ist. Wir sind einander völlig unbekannt. Vielleicht ist etwas mit ihnen nicht in Ordnung, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Doch wenn mir der Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist ihr Problem zeigen wird, werden sie dann glauben, dass es der Sohn Gottes ist und nicht ein menschliches Wesen? Dies ist nur eine Hülle, dies ist ein Tempel, den Gott erwählt hat. Wenn er jemanden erwählt, dann tut er es durch seine unabänderliche Gnade und Auswahl. Doch sie glauben. Möchten sie das? Die Frau sagt Amen. Wie viele sind in der Versammlung, die auch glauben? Hier stehen wir nun vor diesen Lichtern und wir haben uns im Leben noch nie getroffen. Ich kann nicht wissen, wer diese Frau ist, was sie will, woher sie kommt. Noch niemals habe ich sie gesehen, ebenso wenig wie auch jene Frau dort in der Reihe. Doch seht, was ich zu tun versuche. Ich möchte euch jetzt von jenem Widerspruch, von der Zwietracht lösen, damit ihr das Wort glauben könnt, wenn das Wort vor uns Fleisch geworden ist. Das Wort kommt in unser eigenes Fleisch zum Leben. Dies zeigt die Gegenwart Gottes. Nun möge er es ihr gewähren. Sie möchte es aus einem würdigen Grund. Sie ist kinderlos und sie möchte ein kleines Kindlein. Sie ist ungefähr 40 Jahre alt und gewiss ist dies kein unmöglicher Wunsch. Viele sind hier heute, welche nie Kinder hatten, dann sind sie aufs Podium gekommen, wie diese Frau hier, und dann hat der Herr ihnen Kinder gegeben. Erhebt eure Hände, wenn ihr das bestätigen könnt. Kürzlich nahm ich ein kleines Mädchen auf meine Arme am Sonntag, nachdem ich hier gegangen war. Ihre Mutter war unfruchtbar gewesen. Dann hatte der Herr gesprochen. Und dann bekam sie jenes kleine Mädchen, das süßeste kleine Ding. Ist es hier? Wo ist es? Ja, gerade dort sitzt es bei seiner Mutter. Dort seht ihr das kleine Mädchen selbst. Seht ihr? Sie war ein gesprochenes Wort von Gott. Wollt ihr ihm nun von Herzen glauben? Glaubt ihr, dass dieser Segen, den ihr jetzt habt und in euch fühlt, die Antwort Gottes ist? Wenn Gott mir sagen würde, wie sie heißen, damit sie das Kindlein erwarten können, würden sie dann glauben? Dann gehen Sie nach Hause, Frau Thompson. Wenn Sie von Herzen glauben, dann werden Sie Ihr Kind bekommen. Glaubt ihr nicht von ganzem Herzen? Habt einfach Glauben und zweifelt nicht. Glaubet einfach an Gott. Gott ist Gott. Grüß Gott, mein Herr. Ich glaube, wir kennen einander nicht. Ich habe Sie nur einmal in meinem Leben gesehen, als Sie hier hereinkamen. Ich dachte, Sie seien der Onkel von Bruder Shakarian oder Bruder Mashigan, der Sänger. Doch dann sah ich, dass Sie zur Gebetsreihe gingen. Also, wir sind uns völlig unbekannt. Wenn mir nun der Herr Jesus etwas sagen könnten, dass Sie vielleicht, was Sie wünschen, nun, er hat es Ihnen schon gegeben. Sie müssen nur genügend Glauben haben, um es zu glauben. Wie viele können das verstehen? Ihr müsst einfach genügend Glauben für diese Dinge haben, welche ihr bittet. Wenn Sie nun etwas wünschen und er mir dann sagen kann, was Ihr Wunsch ist, dann wissen Sie, dass ich Ihren Wunsch nicht kennen konnte. Etwas muss es dann gewesen sein, das es bewirkt hat. Nun, aufgrund des Wortes hat er versprochen, dass er diese Dinge tun werde. Er kennt die Gedanken in den Herzen. Stimmt das? Sie haben den großen Wunsch, geheilt zu werden. Etwas, an dem Sie leiden, es ist ein starkes Nervenleiden. So ist es. Und noch etwas fehlt Ihnen. Sie haben ein Rückenleiden. Einige Zeit war das Leiden sehr schlimm. Und Sie mussten sich sogar operieren lassen. So spricht der Herr. Das ist die Wahrheit. Und noch einen Wunsch haben Sie. Sie möchte die Taufe des Heiligen Geistes empfangen. Das stimmt genau. Komm zu mir. Teurer Gott, im Namen von Jesus Christus möge dieser Mann mit dem Heiligen Geist gefüllt werden. Mögen seine Bedürfnisse gestillt werden. Gewähre es im Namen Jesu. Amen. Empfange es nun, mein Bruder. Glaube einfach und zweifle nicht. Grüß Gott. So viel ich weiß, kennen wir einander nicht. Wenn das stimmt, dann erheben Sie die Hand, damit es die Menschen sehen können. Soweit ich weiß, habe ich Sie in meinem Leben noch nie gesehen. Und ich glaube, auch Sie sind mir noch nie begegnet. Es sei denn, Sie hätten mich in einer Versammlung gesehen. Der himmlische Vater weiß, dass ich diese Frau mit Wissen noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und hier liegt sein Wort. Aus diesem Grunde kann ich nicht wissen, warum Sie hier sind. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Ich weiß nichts von Ihnen. Ich könnte gar nichts über Sie sagen. Das Einzige, was ich habe, ist einfach eine Gabe. Sie haben vor einer Weile gehört, wie ich es erklärte. Kommen Sie auf diese Seite, hören Sie, was er sagt. Ich kann sagen, was ich sehe, was er nicht zeigt, kann ich nicht sagen. Ich könnte etwas von mir aus sagen, doch das könnte verkehrt sein. Seht, es würde verkehrt sein. Doch wenn er es sagt, dann ist es die vollkommene Wahrheit. Solange Gott es ist, wird es nie falsch sein. Seht, denn Gott kann nicht falsch sein. Doch würden Sie glauben, wenn Gott mir sagt, was Sie möchten, welches Ihr Wunsch ist, weshalb Sie hier sind oder etwas, das Sie getan haben oder was er mir auch sagen wird? Mit Ihren Füßen haben Sie Schwierigkeiten. Das ist eine Sache. Ihre Füße plagen Sie. Die Frau bejaht. Sie haben auch noch ein Frauenleiden. Ja. Und Sie haben noch einen großen Wunsch in Ihrem Herzen. Sie haben jemanden oder etwas verloren. Es betrifft Ihren Jungen. Der Knabe hat das Haus verlassen und Sie möchten, dass ich bete, dass er zurückkommt. Ja. Gott im Himmel, schicke das Kind zu ihr. Möge der Heilige Geist heute Abend den jungen Mann auf seinem Weg aufhalten. Herr, sende ihn zu seiner Mutter zurück im Namen Jesus. Amen. Jeder, der es weiß, wird ihn zu ihnen zurücksenden. Machen Sie sich keine Sorgen. Glauben Sie jetzt und zweifeln Sie nicht. Haben Sie einfach Glauben mit Ihrem ganzen Herzen. Sie glauben und Gott wird den Rest tun. Diese drei oder vier Fälle mit der Gabe der Unterscheidung setzen mir so zu, dass es mich fast blind macht. Ich kann es nicht erklären. Es gibt keine Möglichkeit, das zu erklären. Ihr mögt sagen, du willst sagen, dass dies schlimmer war als 45 Minuten oder noch länger zu predigen. Ja, meine Herren, selbst wenn ich 3 Stunden predigen müsste, dann wäre das nicht so schlimm. Eine Frau berührte das Gewand unseres Herrn Jesus und die Menschen berühren mich nicht. Seht, wenn mich diese Frau nun berühren würde, legen Sie Ihre Hand auf mich, der Verfasser, sie könnte mich überall berühren, das würde nichts bewirken. Ich bin nur ein Mann, doch sie muss ihn berühren. Und durch eine Gabe, ich trete einfach mit meinem ganzen Wesen hinweg und ich sage einfach, was ich sehe, das ist alles. Wenn sie mich berühren würde, dann würde das gar nichts nützen, doch sie berührt Jesus durch mich. Auf dieselbe Weise berührte damals jene Frau Gott durch Jesus. Als er damals nicht wusste, was mit ihr war, wer hat mich berührt? Sie hatte einfach sein Kleid berührt, war hinweggegangen und hatte sich niedergesetzt. Und er sagte, wer hat mich berührt? Und die Apostel sagten, warum fragst du? Jedermann berührt dich doch. Warum hast du das gesagt? Er antwortete, ich habe gefühlt, dass Kraft von mir gewichen ist. Er wurde schwach, als eine einzige Frau ihn berührt hatte und er war der Sohn Gottes. Wie soll es dann mit mir sein, der ich ein Sünder bin, welcher durch seine Gnade gerettet ist? Wisst ihr, warum es hier heißt, da sagte er, diese Dinge, welche ich tue, werdet auch ihr tun, denn ich gehe zu meinem Vater. Größere steht geschrieben, doch die richtige griechische Übersetzung lautet, mehr als dieses werdet ihr tun. Nun, auch diese Frau kenne ich nicht. Ich weiß nichts über sie. Sie ist mir ebenso unbekannt wie auch andere Leute. Wir kennen einander nicht. Erheben Sie einfach Ihre Hand und bezeugen Sie, dass wir einander nicht kennen, damit die Menschen es sehen können. Nun, einst traf der Menschensohn auf einer kleinen Anhöhe wie dieser hier eine Frau bei einem Brunnen. Er sprach einen Augenblick mit ihr, dann wusste er, was ihr Problem war und er sagte es ihr. Aufgrund jenes Ereignisses wusste sie, dass jener der Messias war. Sie haben nun mich berührt und ich habe sie berührt und nichts ist dabei geschehen. Wenn jedoch mein Glaube ihn durch eine Gabe zusammen mit ihrem Glauben berühren kann und er dann durch mich zu ihnen sprechen kann, dann werden sie wissen, dass er hier ist, so wie er damals an jenem Brunnen in Sichar war. Er ist gestern, heute und für immer derselbe. Glauben Sie das? Sie haben so viele Probleme, so viele Leiden und Komplikationen. Eine wichtige Sache ist das. Sie möchten, dass ich für Ihre Arthritis bete. Stimmt das? Die Arthritis hat Sie steif gemacht. So wie ich mich erinnern kann, sind Sie etwas langsam hinausgegangen. Lasst uns noch eine Minute warten. Vielleicht kann noch etwas gesagt werden. Oh, Sie fühlen, wie Menschen gegen etwas angehen. Sie sagen dies und jenes. Doch es scheint, dass Sie eine feine Person sind. Lasst uns noch einen Augenblick miteinander sprechen, denn ich glaube, dass Sie noch etwas auf dem Herzen haben, das Sie von Gott möchten. Nun, ich könnte Ihre Gebete nicht beantworten, doch er kann es. Wenn Sie glauben, dann ist es schon beantwortet. Sie haben noch eine Last für einen geliebten Verwandten, der nicht hier ist. Es ist ihr Bruder und der Bruder befindet sich nicht in diesem Land. Er lebt irgendwo in einem feuchten Land wie Michigan. Ja, er befindet sich in Michigan. Er leidet an einem tödlichen Nierenleiden. Er hat so ein unheilbares Nierenleiden. So ist es doch nicht wahr? Dies ist so, spricht der Herr. Senden Sie das Taschentuch, welches Sie in Ihrer Hand haben, zu Ihrem Bruder. Sagen Sie ihm, er solle nicht zweifeln, sondern glauben. Und wenn Sie es glauben, dann wird er jetzt geheilt werden. Glauben Sie von ganzem Herzen? Wenn Sie es glauben, dann müssen Sie nur noch eine Sache tun. Sie müssen es annehmen. Ist das wahr? Oh, ihr sagt nun, er schaut sich doch einfach die Menschen an. So macht er es, indem er sie anschaut. Ihr habt das doch schon oft gesehen. Doch ihr mögt das nicht wissen. Jene Frau, welche dort von jener Seite heraufkommt, wo sich der Patient auch befinden mag, ich schaue sie nicht an. Doch könnt ihr glauben, dass Gott mir zeigen kann, was ihr fehlt? Jene Frau dort soll die Hand erheben. Jene Frau, jener Patient dort. Ja, ja, gut. Wenn sie von Herzen glauben, dann wird sie jenes Asthma-Leiden nicht länger plagen. Gut, gehen Sie nur nach Hause, glauben Sie jetzt an die Heilung. Seht doch, hier ist es. Wohin ich auch schaue, die Visionen kommen trotzdem, was auch geschieht. Amen. Könnt ihr denn das nicht sehen? Es ist so vollkommen, wie Gott nur vollkommen sein kann. Glauben auch Sie? Das Asthma könnte doch auch Sie verlassen, oder etwa nicht? Glauben Sie, dass sie es verlassen wird? Gut, dann sagen Sie es dem Herrn Jesus, dass Sie ihm glauben. Eines Tages würde sie die Arthritis zum Krüppel machen. Doch es muss nicht sein. Sie glauben doch auch nicht, dass das geschehen wird, nicht wahr? Sie glauben, dass Sie gesund werden. Ziehen Sie Ihres Weges. Jesus Christus macht Sie gesund. Menschen werden durch Herzleiden getötet, doch sie müssen nicht daran sterben. Glauben Sie, dass Gott Sie davon heilen und gesund machen wird? Gehen Sie, glauben Sie von ganzem Herzen, sagen Sie, ich habe dafür durchgebetet. Sprechen Sie Englisch? Verstehen Sie Englisch? Ein Übersetzer soll bitte kommen. Gut, werden Sie ihr sagen, was ich ihr sagen möchte? Sagen Sie zu ihr, dass sie das Magenleiden verlassen werde, wenn sie glaube. Will sie glauben, dann wird sie auch das Rückenleiden verlassen. Sie können nun ihres Weges ziehen und geheilt sein. Wie geht es Ihnen? Glauben Sie? Sie sagt, ja, mein Herr. Jener Mann, der mit einem Rückenleiden dort sitzt und mich nun anschaut, kann auch geheilt werden. Wenn Sie glauben, mein Herr, es ist alles in Ordnung, mein Herr. Jene Frau, welche direkt neben jedem Mann sitzt, hat ein Halsleiden. Ist es nicht so, Frau? Glauben Sie, dass Gott Sie heilen wird? Sie möchten auch, dass ich meine Hände auf die Knie jenes kleinen Knaben lege, damit er auch geheilt wird. Glauben Sie, Sie hatten ein Frauenleiden. Nun hat es Sie verlassen. Ihr Glaube hat Sie geheilt und gesund gemacht. Glaubt ihr, dass Jesus Christus gestern, heute und für immer derselbe bleibt? Dann legt einander die Hände auf und betet das Gebet des Glaubens. Jeder von uns soll nun das Gebet des Glaubens beten. Teurer Gott, wir sind nun mit deiner göttlichen Gegenwart überdeckt. Wir sehen, wie du durch das Gebäude gehst und überall die Kranken heilst. Lass den Atem Gottes von neuem in ihren Herzen fallen. Zeige ihnen, dass die Zeit zu Ende geht. Nur noch eine kleine Weile können wir hier sein. Dann werden wir mit jenen, welche wir lieben, bei ihm sein. Möge seine Gegenwart nun alle Heilung bringen. Wir verdammen Satan. Wir verdammen alle seine Taten. Satan, verlasse diese Menschen im Namen von Jesus Christus. Jene, welche ihm jetzt glauben und die Heilung angenommen haben, sollen aufstehen und sagen, ich stehe nun auf, um meine Heilung anzunehmen. Ich glaube es. Wie auch euer Zustand jetzt sein mag, wenn ihr wirklich glaubt, dann erhebt euch und sagt, Herr Jesus, ich danke, dass du mich geheilt hast. Gott sei mit euch.